Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, hallo auch von mir.
Mach es dir richtig bequem, denn heute begeben wir uns auf eine Reise, die im Grunde jeden von uns in seinem tiefsten Inneren betrifft.
Absolut jeden.
Stell dir doch mal gemeinsam mit mir folgendes Szenario vor. Du wachst morgens auf, du fühlst dich unwohl, vielleicht hast du so unbestimmte Schmerzen oder du bist einfach innerlich völlig erschöpft.
Ausgelaugt. Kennen wir wahrscheinlich alle.
Genau. Und jetzt stell dir vor, du hättest die absolute ultimative Medizin für exakt dieses Leiden direkt neben dir.
Auf deinem Nachttisch.
Einfach greifbar.
Richtig.
Du kennst die Packungsbeilage in- und auswendig. Du weißt von unzähligen Leuten, dass dieses Mittel hundertprozentig wirkt. Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund...
Wir lassen mir den Verschluss zu.
Wir lassen den Verschluss unangetastet. Wir weigern uns, die Medizin auch tatsächlich einzunehmen. Stattdessen starren wir die Flasche an.
Ja.
Wir lesen den Beipackzettel vielleicht noch ein fünftes Mal durch. Wir diskutieren mit anderen über die chemische Zusammensetzung der Tropfen.
Und wundern uns dann allen Ernstes, warum es uns nicht besser geht.
Exakt. Genau um dieses erstaunliche, fast schon tragikomische Paradoxon des menschlichen Verhaltens geht es heute.
Das ist wirklich ein starkes Bild. Das fängt den Kern unseres heutigen Quellenmaterials perfekt ein.
Finde ich auch.
Wir befassen uns heute nämlich mit der faszinierenden Verbindung zwischen Seele, Körper und der aktiven Umsetzung von Wissen.
Mhm.
Und wir betrachten das Ganze durch eine sehr spezifische, historische und spirituelle Linse, die genau dieses Phänomen des Wissens ohne Handeln seziert.
Richtig. Wir haben dafür heute einen extrem spannenden Quellenstapel vor uns liegen. Das Herzstück unserer Betrachtung bildet ein zentraler Text von Bertha Dudde aus dem Jahr 1954.
Genau, eine historische Quelle.
Es handelt sich um die sogenannte Kundgabe Nummer 6084 mit dem Titel Krankheit, Arzt und Medizin.
Und das steht nicht alleine da.
Nein, flankiert wird dieses Dokument von einer echt beeindruckenden Sammlung von Zitaten. Von verschiedenen Mystikern, Heilern und biblischen Schriften, die aus ganz unterschiedlichen Jahrhunderten stammen.
Eine unglaubliche Bandbreite.
Unsere Mission für diese Analyse heute ist ganz klar. Wir wollen anhand dieser Schriften herausfinden, warum das bloße Zuhören oder das Ansammeln von klugen Ratschlägen absolut nutzlos ist, wenn wir eben nicht ins Handeln kommen.
Mhm.
Und wir schauen uns an, wie diese historischen Quellen einen ganz konkreten, erstaunlich alltagstauglichen Heilungsplan für uns bereithalten.
Sehr praxisorientiert.
Wichtig ist mir dabei gleich zu Beginn, wir betrachten all diese Texte völlig unparteiisch. Wir ergreifen hier keine Partei für oder gegen bestimmte religiöse Glaubensrichtungen.
Nein, überhaupt nicht.
Wir wollen einfach wertfrei und neugierig den Kern der Ideen ergründen, die in diesen Schriften verborgen liegen. Wie Forscher sozusagen.
Das ist ein zentraler Ansatzpunkt für uns. Es geht uns um die universellen psychologischen und philosophischen Prinzipien, die in dieser oft sehr bildhaften, spirituellen Sprache verpackt sind.
Ja.
Vielleicht kurz zur Einordnung für dich, wenn du dich gerade fragst, was eine Kundgabe überhaupt ist.
Guter Punkt.
In dem spirituellen Kontext von Bertha Dudde wird dieser Begriff von ihren Anhängern für Texte verwendet, die als direkte spirituelle Eingebung oder so ein inneres Diktat verstanden werden.
Mhm.
Aber unabhängig davon, wie man persönlich zu solchen Phänomenen steht, bietet der Text selbst eine in sich unheimlich geschlossene und logische Argumentationskette über das menschliche Verhalten.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Dieser Text von 1954 steigt direkt mit einer sehr massiven, einprägsamen Kernmetapher ein.
Ja, gleich voll rein.
Jesus wird hier explizit als der Seelenarzt beschrieben. Und sein Wort, also seine Lehre, wird als wahrhaft heilsame Medizin für die Seele deklariert.
Mhm.
Der Text sagt ganz simpel, die Seele kann durch diese Medizin gesunden. Das ist die Ausgangslage. Der Arzt ist da, die Medizin ist da, die Diagnose ist gestellt.
Was hier faszinierend ist, ist der unmittelbare Widerspruch, den der Text im nächsten Atemzug aufzeigt.
Ja, das ist krass.
Es wird eine rhetorische Frage in den Raum geworfen, die exakt das aufgreift, was du in deiner Einleitung mit dieser verschlossenen Flasche auf dem Nachttisch beschrieben hast.
Da schließt sich der Kreis.
Da heißt es im Text wörtlich, was nützt es euch, wenn ihr mein Wort wohl anhört, doch nicht danach lebt? Also die Kraft meines Wortes nicht an euch wirksam werden kann.
Das ist deutlich.
Die Menschen lassen sich laut dieser Quelle also sehr wohl von diesem Seelenarzt beraten. Sie besitzen das hochwirksame Heilmittel.
Sie haben das Rezept in der Hand.
Genau. Sie befinden sich sozusagen in den Händen eines guten Arztes.
Ja.
Aber Sie befolgen die Verordnungen schlichtweg nicht. Sie hören nur zu.
Nur Konsum.
Und die logische Konsequenz daraus ist unvermeidlich. Sie können nicht gesunden.
Wenn man das mal aus dem rein religiösen Kontext herausnimmt und auf unseren heutigen Alltag überträgt, du, der uns gerade zuhört, kennst das bestimmt auch von dir selbst.
Oh ja.
Das ist so, als würde man unzählige Podcasts über Produktivität oder mentale Gesundheit hören. Man abonniert Newsletter zum Thema Zeitmanagement.
Man kauft sich teure Beziehungsratgeber.
Genau. Man markiert sich schlaue Zitate mit einem Textmarker in 5 verschiedenen Farben.
Aber man ändert absolut nichts an seinem eigenen Verhalten.
Null. Man streitet am Abend immer noch genauso destruktiv mit dem Partner oder man prokrastiniert am nächsten Morgen exakt so wie immer. Wissen allein, so schön es sich auch anfühlt, heilt einfach nicht.
Nein.
Das bloße Konsumieren von Informationen ist nicht die eigentliche Transformation.
Der Vergleich trifft es wirklich auf den Punkt. Das reine Konsumieren gibt uns oft nur die trügerische Illusion von Fortschritt.
Weil es sich gut anfühlt.
Genau. Wir schütten Dopamin aus und fühlen uns gut, weil wir etwas intellektuell verstanden haben. Aber die Realität unseres gelebten Lebens bleibt völlig unangetastet.
Ja, das ist gefährlich.
Der Dudeltext ist da sehr rigoros und unbestechlich in seiner Diagnose. Er sagt ganz klar, wenn der Wille des Menschen das Angeratene nicht aktiv ausführt, dann, ich zitiere hier noch einmal, verharret ihr in einem elenden Zustand und die Not eurer Seele verringert sich nicht.
Wahnsinn.
Die Seele muss weiterhin leiden, weil dir die aktive, praktische Hilfe versagt wird. Die Kapsel wird einfach nicht geschluckt.
Und das führt uns direkt zu einem der wohl tiefgründigsten und, wie ich finde, auch provokantesten Punkte in unseren Quellen.
Ja, jetzt wird's intensiv.
Was passiert denn nun im Detail, wenn wir diese geistige oder seelische Medizin verweigern? Der Text bleibt ja nicht einfach beim unsichtbaren seelischen Schmerz stehen.
Nein, er geht weiter.
Er schlägt eine sehr direkte Brücke zur physischen, greifbaren Realität.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, zeigt sich in den Quellen ein sehr komplexes Ursache-Wirkungsprinzip.
Okay.
Die Texte stellen die Behauptung auf, dass sich das Leid der Seele, wenn es lange genug ignoriert wird, letztendlich in sogenannter irdischer Not auswirkt.
Irdische Not.
Darunter fallen dann ganz konkrete Dinge wie körperliche Krankheit, emotionales Elend oder schwere Lebenskrisen. Die äußere Welt spiegelt die innere Welt wider.
Warte mal kurz. An dieser Stelle muss ich mal kritisch einhaken. Das ist ja ein ziemlich heikles Terrain.
Verstehe, worauf du hinaus willst.
Wenn der Text sagt, dass irdische Not oder körperliche Krankheit die direkte Folge einer kranken oder ignoranten Seele ist, rutschen wir da nicht geschädigt nah an so eine Art Victim Blaming heran?
Ja, das ist ein kritischer Punkt.
Also nach dem Motto, du bist schwer krank, also hast du spirituell versagt oder die Regeln nicht befolgt. Wie genau differenziert das Quellenmaterial das? Das könnte man ja sehr schnell komplett falsch verstehen.
Das ist ein enorm wichtiger Einwand und es ist gut, dass wir das klarstellen. Wenn man den Text isoliert liest, könnte man diese Härte tatsächlich hineininterpretieren. Aber die Quellen rahmen das völlig anders. Diese irdische Not wird eben gerade nicht als blinde Strafe einer strafenden Gottheit verstanden. Es ist kein gerichtliches Urteil über den Menschen.
Keine Strafe, okay.
Es gibt laut den Texten ein klares, konstruktives Warum. Die Not hat eine Funktion.
Welche?
Sie dient als Weckruf. Sie soll den Menschen, wie es im Text heißt, zum Nachdenken bringen, dass seine aktuelle Lebensweise seine Seele gefährdet.
Ah, okay.
Stell es dir vor, wie das Schmerzempfinden unseres Körpers. Wenn du die Hand auf eine heiße Herdplatte legst, ist der Schmerz ja keine Strafe deines Nervensystems.
Sondern eine Warnung?
Exakt. Ein lebensrettender Alarm, damit du die Hand wegziehst.
Ah, verstehe. Die äußere Krankheit oder das Chaos im Leben ist also im Grunde nur der sichtbare Ausdruck eines unsichtbaren inneren Missstands, der sonst einfach unbemerkt bleiben würde.
Exakt. Solange die Seele die angebotenen Mittel, also die Umsetzung der Lehre, ablehnt, wird sie das Warnsignal der Krankheit oder der Krise aufrechterhalten müssen. Es ist ein Alarmsystem der Natur, oder? In diesem Kontext der göttlichen Ordnung. Es geht um Korrektur, nicht um Verurteilung.
Das ist ein extremer Perspektivwechsel, den man wirklich mal auf sich wirken lassen muss. Frag dich doch mal selbst, während du hier zuhörst, wenn du an dein eigenes Leben denkst.
Ein guter Moment zur Reflexion.
Wie oft spüren wir massiven körperlichen Stress? Wie oft haben wir unerklärliche Verspannungen, chronische Schlafprobleme, Magenbeschwerden oder stecken in Lebenskrisen fest, die sich immer wiederholen.
Immer wieder dieselben Schleifen.
Genau. Und unser allererster Impuls ist es, sofort nur die äußeren Symptome zu bekämpfen. Wir nehmen eine Schmerztablette, wir lenken uns ab.
Wir trinken abends ein Glas Wein mehr.
Wir arbeiten einfach noch härter, anstatt auch nur eine Minute innezuhalten und zu prüfen, ruft meine Seele eigentlich gerade um Hilfe?
Ja.
Der allerletzte Weg, wie mein Inneres überhaupt noch zu mir durchdringen kann, weil ich die leiseren Signale vorher alle systematisch ignoriert habe?
Wir tendieren in unserer reizüberfluteten, modernen Welt extrem stark dazu, Symptome rein mechanisch zu managen.
Definitiv.
Anstatt tiefer liegende Ursachen zu erforschen. Der Text von 1954 fordert im Grunde einen radikalen, nach innen gerichteten Blick. Sieh die äußere Krise als Diagnosewerkzeug für den Zustand deiner innersten Überzeugungen und Handlungen.
Hier wird es wirklich interessant.
Ja.
Denn wenn die Diagnose nun klar ist und wir die Warnsignale erkannt haben, müssen wir natürlich über die eigentliche Therapie sprechen.
Den Behandlungsplan.
Genau. Wie genau sieht die Heilung laut unseren Quellen nun in der Praxis aus? Wir haben ja schon festgestellt, es reicht nicht, das Wort nur intellektuell zu erfassen. Wir müssen die Kapsel schlucken.
Richtig.
Der Text formuliert das sehr pointiert. Wir müssen tätig werden, indem wir die Gebote der Liebe erfüllen. Erst durch das, was hier als Wirken in Liebe auf Erden beschrieben wird, werden wir von einer sogenannten Liebekraft erfüllt.
Liebekraft.
Das ist ein Begriff, der im Text auftaucht. Kannst du kurz einordnen, was genau mit Liebekraft gemeint ist?
Gerne. Liebekraft wird in diesen mystischen Texten nicht bloß als ein nettes, romantisches Gefühl verstanden, wie wir das Wort Liebe heute oft gebrauchen.
Nicht das Hollywood-Klischee.
Nein. Es wird als eine tatsächliche, fast schon physikalisch anmutende, spirituelle Energieform beschrieben. Eine messbare Substanz der Seele, wenn man so will.
Okay, also eine echte Kraftquelle.
Durch das aktive Tun, durch altruistische Handlungen, zieht der Mensch diese Kraft an und sie durchströmt ihn. Und das ist es, was die eigentliche Gesundung ausmacht. Der Text nennt es einen Zustand des Lebens in Kraft und Licht.
Das heißt, die Liebe ist hier buchstäblich der Wirkstoff in der Medizin.
Ganz genau. Und die Synthese der verschiedenen Perspektiven in unseren Quellen ist an diesem Punkt wirklich beeindruckend.
Da kommt einiges zusammen.
Dieser Kerngedanke, dass tätige Liebe die eigentliche Wirksubstanz ist, zieht sich wie ein leuchtend roter Faden durch alle uns vorliegenden Dokumente. Wir haben hier ja nicht nur Bertha Dudde.
Nein, da gibt es noch mehr.
Wir haben eine ganze Reihe historischer und geistlicher Impulse aus unterschiedlichsten Epochen, die alle isoliert voneinander entstanden sind, aber haargenau dieselbe Kernaussage stützen.
Lass uns da mal ein paar Beispiele nennen.
Nehmen wir zum Beispiel die biblischen Fundamente, die im Material aufgeführt sind. Da haben wir den Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 22. Dort heißt es schlicht und ergreifend, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen.
Wer nur hört, betrügt sich selbst. Er sonnt sich in der Illusion, er sei auf dem Weg der Besserung.
Richtig. Und dann Johannes 6, Vers 63, wo Jesus sagt, meine Worte sind Geist und sind Leben, aber sie entfalten dieses Leben eben erst in dem Moment der physischen Umsetzung.
Und wir haben in den Notizen auch ein Zitat von Derek Prince. Das war ein sehr bekannter Bibellehrer des 20. Jahrhunderts.
Ja, ein sehr prägnantes Zitat.
Und der bringt einen scharfen, fast schon unbequemen Gedanken in die Runde. Er sagte, Glaube ohne Gehorsam bleibt kraftlos.
Kraftlos.
Ich finde das bemerkenswert, weil Glaube laut dieser Definition eben nicht bedeutet, eine bestimmte philosophische These einfach nur für wahr zu halten. Oder sein Glaubensbekenntnis aufzusagen.
Es ist kein theoretisches Konstrukt.
Genau, Glaube bedeutet hier, sich danach zu richten. Wenn das Wissen zur echten Richtschnur für die Hände und Füße wird, erst dann fließt die Kraft.
Eine sehr treffende Beobachtung. Und die Quellen gehen noch weiter zurück, tief in die europäische Mystik.
Wen haben wir da?
Da taucht eine Figur auf wie Luisa Picaretta, eine italienische Mystikerin aus dem frühen 20. Jahrhundert.
Mhm.
Sie benutzt ein sehr anschauliches Bild aus der Natur. Sie schreibt, mein Wort ist Leben für die Seele, aber nur wer es in die Tat umsetzt, lässt es Frucht bringen. Sie vergleicht das göttliche Wort oder sagen wir allgemein das spirituelle Wissen mit einem Samen.
Oh, das Bild mit dem Samen macht es extrem greifbar.
Finde ich auch.
Ein Same hat ja theoretisch das volle Potenzial für Leben, für einen riesigen Baum in sich. Aber wenn dieser Same nur in der Papiertüte auf meinem Schreibtisch liegt, passiert absolut gar nichts.
Er vertrocknet.
Er muss in die dunkle Erde, er braucht Wasser, er muss im gelebten, manchmal schmutzigen Alltag vergraben werden, um aufzubrechen und zur Heilung heranzuwachsen.
Sehr schönes Bild. Und wir haben noch eine weitere historische Stimme im Material, die genau das untermauert. Thomas von Kempen.
Oh ja.
Ein Augustiner Mönch aus dem 15. Jahrhundert. Er hat ein Werk geschrieben, das zu den meistgelesenen christlichen Büchern überhaupt gehört. In unseren Quellen wird er mit folgendem Satz zitiert. Nicht der ist groß, der viel hört, sondern der, der viel liebt und tut.
Wow.
Ja.
Das ist ein Wahnsinnsgedanke, gerade für unsere heutige Zeit. Das trifft so einen Nerv in unserer modernen Informationsgesellschaft.
Absolut, wo Wissen alles ist.
Wir messen Größe und Erfolg heute fast ausschließlich daran, wer am meisten weiß, wer die meisten Bücher gelesen hat, wer die cleversten Argumente in einer Diskussion abfeuern kann. Wir sammeln Wissen wie Trophäen.
Wir horten es regelrecht.
Ja, aber nach dieser jahrhundertealten spirituellen Logik wächst die Seele eben nicht durch angehäuftes Faktenwissen, sondern ausschließlich durch gelebte, praktische Liebe.
Mhm.
Das Wissen ist bestenfalls die Wegbeschreibung auf einer Landkarte. Die Liebe ist das eigentliche Gehen des Weges, Schritt für Schritt.
Wissen ist die Landkarte, Liebe ist die Reise. Sehr schön zusammengefasst. Und wie diese Reise nun in der Praxis aussieht?
Also die Umsetzung.
Genau, die genaue Dosierung dieser Medizin, das wird in unseren Quellen erfreulicherweise ebenfalls sehr detailliert thematisiert. Es geht hier nämlich keineswegs um unmenschliche, heroische Anstrengungen oder ein unerreichbares Ideal.
Das ist wichtig zu betonen.
Schau mal hier auf diesen Auszug von Franz von Sales aus dem 17. Jahrhundert, aus seinem berühmtesten Werk der Philothea. Er schreibt, ein wenig Liebe, treu geübt, heilt mehr als große Worte.
Das ist grandios.
Ja, sehr beruhigend.
Ich liebe diese Bodenständigkeit, weil es den Druck komplett rausnimmt. Er fordert keine übermenschlichen Taten von uns.
Keine Heldentaten.
Er verlangt keine dramatischen Aufopferungen, bei denen man sein ganzes Hab und Gut verkauft, 3 Tage lang wie ein Wahnsinniger gute Taten vollbringt und dann am 4. Tag völlig ausbrennt.
Genau davor warnt er ja indirekt.
Er spricht von Treue im Kleinen. Gott oder das Universum verlangt keine außergewöhnlichen Werke, heißt es in unseren Notizen dazu. Sondern die unscheinbare tägliche Liebe ist die wahre, nachhaltige Medizin der Seele.
Und genau an diesem Punkt verlassen wir endgültig die philosophische Metaebene. Das bringt uns zur entscheidenden Phase unserer Analyse. Die Theorie ist klar, aber wie setzt man das nun in der Realität um?
Also was bedeutet das alles, wenn ich jetzt gleich nach dieser Sendung meinen Laptop zuklappe? Oder wenn du, der uns gerade zuhört, aus dem Auto steigst oder deine Kopfhörer abnimmst?
Der Sprung in den Alltag.
Wie wendest du diese göttliche Medizin heute noch an? Die Quellen lassen uns dann nicht im Regen stehen, sondern liefern uns einen erstaunlich konkreten 4-Schritte-Praxisteil für den Alltag.
Lass uns da mal reingehen.
Lass uns da mal gemeinsam Schritt für Schritt durchgehen. Was ist der erste Punkt?
Der erste Schritt, der aus all diesen Texten destilliert wurde, lautet schlicht vom Hören zum Tun.
Okay, klingt logisch.
Es geht darum, das Abstrakte ganz pragmatisch auf den heutigen Tag herunterzubrechen. Nehmen wir einen einfachen, universellen Satz aus diesen Weisheitslehren. Nehmen wir den Klassiker, liebe deinen Nächsten.
Kennt jeder.
Anstatt das als schönes philosophisches Konzept im Raum stehen zu lassen, stellst du dir die harte, praktische Frage, wie kann ich das heute, an diesem ganz normalen Dienstag oder Donnerstag um 15 Uhr nachmittags, konkret leben?
Es zwingt dich aus dem Kopf direkt in die Hände. Du musst eine Entscheidung treffen.
Richtig. Und das führt uns nahtlos zu Schritt 2 des Behandlungsplans. Die kleine Liebestat.
Das, was Franz von Sales angesprochen hat.
Erinnere dich an ihn, genau. Der Praxisteil unserer Quellen listet hier sehr unspektakuläre, aber laut Text hochwirksame Beispiele auf.
Was für Beispiele?
Es geht um Dinge wie ein kurzer Anruf bei jemandem, von dem du weißt, dass er sich gerade einsam fühlt. Ein ehrliches, freundliches Wort zu der gestressten Kassiererin im Supermarkt.
Einfach im Alltag.
Jemanden im dichten Berufsverkehr einfach mal wohlwollend in die Spur lassen. Ein stilles Gebet für den Kollegen, der dich gerade im Meeting geärgert hat, anstatt dich in Rachefantasien hineinzusteigern.
Es ist manchmal gar nicht so leicht.
Oder das große Thema Vergebung. Vielleicht auch einfach nur der unsichtbare Entschluss, in dir selbst einen alten, zähen Groll ab heute ruhen zu lassen. Das ist die stärkste Medizin im Ansatz.
Ich finde diesen zweiten Schritt unglaublich entlastend. Es nimmt diesen riesigen, fast schon lähmenden Druck raus, sofort die ganze Welt retten zu müssen. Ein Anruf. Ein freundliches Wort. Das schafft jeder von uns.
Eben.
Aber jetzt mal ehrlich, was ist, wenn man selbst dafür zu kaputt ist?
Berechtigte Frage.
Es gibt diese Tage, da ist man einfach leer. Und hier weist unser Material auf einen psychologisch sehr tiefen Punkt im Dude-Text hin, den ich extrem wichtig finde. Schritt 3 lautet nämlich, Schwäche eingestehen.
Ein ganz essentieller Punkt.
Der Text spricht explizit an, dass unser menschlicher Wille manchmal einfach zu schwach ist. Wir wissen genau, wir sollten vergeben, aber wir sind innerlich noch zu wütend.
Wir kennen die Theorie, aber schaffen die Praxis nicht.
Genau. Wir wissen, wir sollten geduldig mit den Kindern sein, aber wir sind schlichtweg zu müde. Und das Erstaunliche ist, der Text sagt, das ist vollkommen okay. Du darfst scheitern.
Das ist ein zentrales, oft missverstandenes Element dieser historischen spirituellen Lehren. Es geht hier gerade nicht um diesen modernen Perfektionismus.
Oder diese toxische Positivität.
Genau. Dieses Good Vibes Only oder du schaffst alles aus eigener Kraft, wenn du dich nur genug anstrengst.
Das macht ja nur noch mehr Druck.
Es geht viel mehr um eine ehrliche Kapitulation im besten Sinne. Der Dutte-Text formuliert das als direktes Versprechen. Ich vermittle euch die Kraft, so ihr euch nur vertrauensvoll an mich wendet, so ihr zu mir rufet im Herzen und mir eure Schwäche gesteht.
Man darf schwach sein.
Wenn du merkst, dass dein Wille zu schwach ist, wird empfohlen, diese Schwäche offen zuzugeben. Ich schaffe es heute nicht, geduldig zu sein. Gib mir die Kraft dazu.
Mhm.
Das Eingestehen der eigenen Unzulänglichkeit ist hier kein Fehler im System, für den man sich schämen muss, sondern die absolute Grundvoraussetzung dafür, dass Hilfe überhaupt fließen kann. Die leeren Hände können gefüllt werden.
Aus der Gleichung. Man macht sich leer, um gefüllt zu werden. Und das mündet dann in den vierten und letzten Schritt dieses Behandlungsplans.
Den Arzt anrufen.
Den Arzt anrufen. Es ist der direkte Aufruf an das Göttliche, an Jesus oder an die höhere Instanz als Heiler der Seele. Es ist die bewusste, aktive Entscheidung zu sagen, heile meine Seele und lehre mich, diese Prinzipien zu leben.
Hier passt ein Zitat von Bruno Gröning, einem bekannten geistigen Heiler des 20. Jahrhunderts, das wir ebenfalls in unseren Unterlagen haben, hervorragend rein.
Was hat er gesagt?
Er hat dieses Prinzip sehr prägnant so formuliert, Gott ist der größte Arzt. Er heilt, wenn der Mensch sich öffnet.
Wenn der Mensch sich öffnet.
Auch hier sehen wir wieder das wiederkehrende Motiv. Heilung ist nach all diesen Quellen kein magischer Automatismus. Sie fällt nicht einfach passiv vom Himmel, während wir auf der Couch sitzen und zuschauen.
Es ist eine Zusammenarbeit.
Das Herz muss aktiv geöffnet werden. Der Mensch muss sich aus freiem Willen entscheiden, diese Hilfe anzunehmen und den ersten kleinen Schritt zu tun, damit der Heilstrom überhaupt wirken kann.
Wenn wir das alles mal bündeln und zusammenfassen, es zeichnet sich ein extrem klares, in sich konsistentes Bild über all diese Jahrhunderte, Epochen und unterschiedlichen Quellen hinweg ab.
Ein roter Faden.
Das spirituelle Wissen, die Weisheitstexte, das Wort Gottes, all das hat ein unfassbares, transformierendes Potenzial zu heilen. Aber die Kapsel muss eben geschluckt werden. Die Anwendung muss im echten, unperfekten Leben stattfinden.
Ganz praktisch.
Die göttliche Instanz wird konsequent als der Arzt gesehen. Seine verschriebene Medizin ist nichts Geringeres als die gelebte, praktische Liebe im Alltag.
Die kleine Liebestat.
Und der eigentliche Heilungsprozess startet exakt in dem Moment, in dem du dich entscheidest, nicht länger nur ein passiver Hörer, ein Leser, oder ein Konsument von Ratschlägen zu sein.
Sondern das Gehörte in winzigen, unscheinbaren Taten umzusetzen.
Genau. Erst dein eigenes Handeln schraubt den Deckel der Medizinflasche auf.
Das wirft eine wichtige Frage auf, einen Gedanken, den man im Anschluss an diese Analyse wirklich einmal in die Stille des restlichen Tages mitnehmen sollte.
Mhm. Was wäre das?
Wenn wir die Prämisse all dieser Texte einmal ernst nehmen, wenn wir als Gedankenexperiment annehmen, dass all die irdische Not, die körperliche Erschöpfung, dieser ständige Stress und die wiederkehrenden Krisen unseres Alltags im Grunde genommen lediglich die aufleuchtenden Warnlampen auf dem Armaturenbrett unserer Seele sind.
Warnlampen.
Welche blinkende rote Lampe in deinem Leben versuchst du gerade krampfhaft mit Panzertape abzukleben, anstatt endlich am Straßenrand anzuhalten, die Motorhaube deiner täglichen Gewohnheiten zu öffnen und ehrlich nachzuschauen, was deiner Seele eigentlich fehlt?
Puh, ja. Welches rote Lämpchen kleben wir gerade mit Panzertape ab? großartiges, aber auch echt entlarvendes Bild, das definitiv hängen bleibt.
Das hoffe ich.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen intensiven Textbetrachtung angekommen. Wir hoffen sehr, diese Analyse der Quellen hat dir neue Perspektiven eröffnet, dich vielleicht ein bisschen zum Nachdenken gebracht und dir vor allem den Mut gegeben, die Medizin der kleinen Liebestaten heute einfach mal auszuprobieren.
Es braucht nur kleine Schritte.
Wir danken dir fürs aufmerksame Zuhören, fürs Mitdenken und wünschen dir viel Erfolg beim Öffnen der Medizin in deinem ganz persönlichen Alltag. Pass gut auf dich und auf deine Seele auf. Wir hören uns beim nächsten Mal.